Un caloroso benvenuto al podcast Europa.
Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts zur Staatlichen Europaschule Berlin. Ich bin Manuel und mir gegenüber sitzt wieder der Christoph. Schön, dass du da bist.
Hallo Manuel, ich freue mich sehr und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
In der ersten Folge habt ihr schon ein Stück SESB-Geschichte gehört. Von Wohnzimmerinitiativen, zweisprachigen Klassen in Schmargendorf bis hin zum heutigen Netzwerk aus vielen Grund- und Oberschulen. Wenn ihr das verpasst habt, hört gerne noch einmal in die Geschichtsfolge rein. Da erzählen wir unter anderem mit Christiane, Willi und anderen, wie die SESB überhaupt entstanden ist.
Heute drehen wir die Perspektive weg von der Gründungsgeschichte hin zu der ganz praktischen Frage, die sich viele Eltern stellen. Wer kann eigentlich auf eine staatliche Europaschule gehen? Wie kommt man dahin? Und wie sieht der Bildungsweg der Kinder aus, wenn sie einmal drin sind?
Wir haben dazu mit ganz unterschiedlichen Menschen gesprochen. Mit Eltern aus verschiedenen Sprachzweigen, mit Lehrkräften, mit einer Schulleiterin, mit einem ehemaligen Schüler, der heute Lehrer ist.
Dann lass uns direkt loslegen.
Christoph, bevor wir in Elternstress, Anmeldebögen und Losverfahren einsteigen, was ist die Grundidee? Wer soll eigentlich auf eine staatliche Europaschule Berlin gehen können?
Die Grundidee ist ziemlich klar. Die SESB ist keine Privatschule und keine Eliteschule für besonders begabte oder Diplomatenkinder. Sie ist ein staatliches Angebot der Berliner Schule mit zweisprachigem Unterricht ab der ersten Klasse und steht grundsätzlich allen Kindern offen, deren Eltern sagen, wir möchten, dass unser Kind in zwei gleichberechtigten Unterrichtssprachen aufwächst.
Also Europa für alle und nicht Europa für ein paar Auserwählte.
Ja, ganz genau. Und dazu gehört auch, es wird bewusst kein Schulgeld erhoben. Wenn es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, entscheidet das Los, nicht das Einkommen oder der Einfluss der Eltern.
Das ist ja schon mal eine wichtige Botschaft. Es ist ein staatliches Angebot und kostenfrei, wie jede andere öffentliche Schule auch.
Und dieses Angebot ist inzwischen ziemlich groß geworden. Mehrere tausend Schülerinnen und Schülern, viele Grundschulen und weiterführende Schulen, 9 Sprachkombinationen von Deutsch-Englisch und Deutsch-Französisch bis hin zu Deutsch-Griechisch oder Deutsch-Portugiesisch.
Dass dieses Modell aber nicht abstrakt ist, sondern ganz konkret Familien betrifft, hört man gut an den Stimmen aus den einzelnen Zweigen. Lass uns auch einmal in die griechisch-deutsche Athene-Grundschule reinhören.
Ja, ich komme aus Griechenland. Ich bin in Griechenland aufgewachsen und die Kinder werden bilinguale zu Hause. Und das war wichtig, so dass tatsächlich die Zweisprachigkeit jetzt.
Da steckt schon viel drin. Es geht um Sprache, um Herkunft, aber auch darum, dass Kinder beide Sprachen wirklich gut können sollen.
Ja, und gleichzeitig gilt, die SESB ist eine Begegnungsschule. Das heißt konkret, in jeder Klasse sollen etwa zur Hälfte Kinder sitzen, die Deutsch als erste Sprache haben und zur anderen Hälfte Kinder, deren Erstsprache die sogenannte Partnersprache ist.
Also nochmal vereinfacht gesagt, 50% Deutsch und 50% Partnersprache wie Spanisch, Polnisch, Griechisch und so weiter.
Ja, das ist der Zielwert. In der Realität ist es manchmal etwas gemischt, aber das Prinzip bleibt, die Sprachen sollen sich begegnen und zwar auf Augenhöhe.
Und wie sich das für Kinder anfühlt, die vielleicht nur deutschsprachig sind, hören wir zum Beispiel aus dem polnischen Zweig an der Robert-Jung-Oberschule.
Oder es gab auch in den Jahrgängen Kinder aus Familien, die nicht direkt die Herkunft oder familiäre Bande zu der polnischen Sprache hatten, die polnische Sprache aber erlernen wollten. Die Lehrkräfte sprechen ja beide Sprachen, also der Kontakt mit den Lehrkräften ist absolut problemlos. Die Schule an sich, also jetzt das Sekretariat und die Leitung ist zwar nur deutschsprachig, aber damit gab es bis jetzt keine großen Probleme. Die Unterstützung erfahren sie eigentlich, weil die schon selbst von den Lehrkräften, weil alle Informationen, die ausgeteilt werden, immer bilingual ausgegeben werden. Das heißt, Informationen zum Ablauf, zu den Regeln, zu dem Ablauf, der auf der Schule stattfindet, erfolgt immer bilingual. Und auch der Kontakt unter den Eltern, weil viele Eltern nur deutschsprachig waren, war auch bilingual. Sogar die Chatgruppen in den einschlägigen Foren, auch diese Chatgruppen werden bilingual geführt.
Das heißt, auch Kinder ohne familiären Bezug zur Partnersprache können in manchen Zweigen aufgenommen werden. Die Idee ist nicht Abschottung, sondern Öffnung.
Und gleichzeitig betonen die konzeptionellen Texte, die SESB praktiziert keine Auslese nach Sprachbegabung. Zweisprachigkeit wird eher als familiäre Realität verstanden, nicht als Luxustalent.
Also, wer kann auf die SESB gehen? Kinder mit deutscher Erstsprache, Kinder mit einer anderen Erstsprache, idealerweise genau halb und halb, aber auch in manchen Zweigen Kinder ohne familiären Sprachbezug, die sich bewusst für dieses Modell entscheiden.
Und jetzt wird's konkret. Wie kommt man da nun hin?
Wenn ich jetzt als Elternteil da sitze und denke, das klingt ja großartig, ich will mein Kind an einer SESB einschulen. Christoph, wie läuft das eigentlich ab?
Formal läuft die Anmeldung über die ganz normale Grundschulanmeldung beim Schulamt. Entscheidend ist, in Berlin gibt es keinen festen Einzugsbereich für die SESB. Man bewirbt sich bewusst auf dieses Modell und diese Sprachkombination. Ganz gleich, wo sich der Schulstandort befindet.
Und wenn mehr Kinder angemeldet werden, als Plätze da sind, kommt das Los ins Spiel.
Vom Grundsatz her hast du recht. Wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, entscheidet das Los. Nicht die Größe des Geldbeutels, nicht Vitamin B und auch nicht der Pass.
In der Praxis ist es aber ja je nach Sprache sehr unterschiedlich, kann ich mir vorstellen.
Ja, das hört man sehr deutlich in unserem Gespräch mit Konstantin, der sich jahrelang als Elternvertreter für die SESB eingesetzt hat.
Wir haben Sprachen, die extrem nachgefragt sind. Dazu zählt der Spanische, die spanische Sprache, aber auch die englische als auch die französische, die natürlich auch als Weltsprachen in der westlichen Hemisphäre stark nachgefragt sind. In den anderen Schulzweigen ist es etwas anders.
Also, Deutsch-Spanisch, Deutsch-Englisch, Deutsch-Französisch. Da sind die Chancen geringer, einfach so einen Platz zu bekommen, weil die Wartelisten länger sind.
Du sagst es. In anderen Sprachkombinationen, zum Beispiel Portugiesisch oder Griechisch, ist die Lage manchmal etwas entspannter. Aber da gibt es wiederum andere Herausforderungen. Es existiert oft nur ein Standort für die ganze Stadt.
Das hört man auch deutlich bei einem der Eltern, die wir jetzt gleich hören, von der Athene-Grundschule.
Jetzt frage ich mich, wie viele griechische deutsche Schulen gibt es in Berlin? Wissen Sie das?
Leider gibt es nur ein. Also es gibt eine Grundschule, ein Gymnasium und eine Oberschule. Ja.
Das bedeutet, wer diesen Zweig will, nimmt teilweise sehr lange Schulwege in Kauf oder zieht sogar um.
Also wir sind tatsächlich umgezogen wegen der Schule. Wir haben in Charlottenburg gewohnt, das war viel zu weit, die Wege waren zu weit. Und dann, die Wohnung war auch zu klein. Das war ein guter Anlass, umzuziehen, eine größere Wohnung gleich zu finden.
Man merkt hier, es geht nicht nur um ein Kreuz auf einem Formular, sondern für viele Familien um eine strategische Lebensentscheidung. Wo wohne ich? Wie organisieren wir unseren Alltag?
Lass uns über Voraussetzungen sprechen. Muss ein Kind schon perfekt zweisprachig sein, um aufgenommen zu werden?
Nein, das muss es nicht. Wenn wir über die Grundschule sprechen, reicht das altersgerechte Sprachniveau der eigenen Muttersprache. Für die weiterführende Schule hingegen bedarf es des Sprachniveaus am Ende der Grundschulzeit bzw. eines Aufnahmetests in der jeweiligen Partnersprache. Wie die Schulen das prüfen, ist unterschiedlich. Manche arbeiten mit Gesprächen oder kurzen Sprachstandserhebungen. Andere verlassen sich stärker auf die Einschätzung der Eltern oder der Kitas.
Gleichzeitig hören wir jetzt auch im nächsten O-Ton, dass die Realität bunt ist. Es gibt Kinder, die wirklich zwei Sprachen von klein auf leben und Kinder, bei denen eine Sprache klar stärker ist.
Also beide Kinder, die waren von Geburt an bilingual. Wir sprechen Griechisch in der Familie, das ist unsere Familiensprache. Und es hat sich auch so entwickelt, dass sie gleich mit Deutsch und Griechisch aufgewachsen sind. Und dass hier eine bilinguale Schule ist, das hat sich angeboten.
Und dann gibt es Kinder, die schon mit einer Partnersprache quasi im Schulrucksack aus einem anderen Land nach Berlin kommen. Wie bei William an der Kurt-Schwitters-Schule für Deutsch-Portugiesisch.
Also ich komme ursprünglich aus Brasilien. Ich kam nach Deutschland vor ungefähr 16 Jahren. Als ich nach Deutschland kam, konnte ich gar kein Deutsch und war in dieser Schule sehr gut verbunden, weil die andere konnte für mich Sachen übersetzen und dann habe ich auch nebenbei Deutsch gelernt.
Das zeigt schön, die SESB ist kein Sprachluxusprojekt für schon perfekt zweisprachige Kinder, sondern ehrlicherweise oft auch ein Integrationsmotor. Sowohl für Kinder mit anderer Erstsprache als auch für deutschsprachige Kinder, die in eine andere Kultur hineinwachsen.
Jetzt haben wir über die Idee und Voraussetzung gesprochen. Bleiben wir noch einen Moment beim Thema Gerechtigkeit. Einige Eltern erzählten uns ja, dass sie keinen der begehrten Plätze bekommen haben.
Ja, das ist ein Punkt, der sich durch manche Gespräche durchaus zog. Die Nachfrage ist hoch, die Plätze sind begrenzt, vor allem im ersten Jahrgang.
Ja, also ich habe von vielen Familien gehört, dass sie Interesse haben an diesem Modell. Sie kommen aber in die erste Klasse nicht rein und dann suchen sie sich was anderes und dann ja, ist es vorbei mit der bilingualen Schule. Und ich finde es vollkommen normal, dass viele Familien sich im Laufe der Jahre dagegen entschieden und ihr Kind woanders bringen. Man muss ja das System nicht bis zur 12. Klasse weiterfolgen. Und deswegen wäre, denke ich, viel besser, wenn gleich in der nächsten Klasse mehr Plätze angeboten werden, damit diese Nachfrage gedeckt wird.
Das heißt, Europa für alle ist der Anspruch, aber im Alltag ist es oft Europa für die, die einen der begehrten Plätze ergattern können.
Ja, das ist das Spannungsfeld. Das Modell ist inklusiv gedacht, keine Gebühren, Losverfahren statt Auswahl nach Status. Aber es stößt an Kapazitätsgrenzen. Mehr Standorte und mehr Züge würden helfen, diesen Widerspruch zu reduzieren.
Ich würde ja sagen, an der Stelle gehen wir noch einmal von der Aufnahme zur zweiten großen Frage hinüber. Was passiert eigentlich, wenn ein Kind einen Platz bekommen hat? Wie sieht denn dann der weitere Bildungsweg aus? Wenn ein Kind in der ersten Klasse eine SESB-Grundschule kommt, Christoph, wie geht's denn dann eigentlich weiter?
Erstmal durchläuft es die ganz normale Berliner Grundschulzeit. Der Unterschied zur Regelschule: von Anfang an wird in zwei Sprachen unterrichtet. Und zwar nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch in Sachfächern.
Also muss ich mir das so vorstellen: Mathe auf Deutsch, Sachunterricht auf Portugiesisch, Geschichte mal auf Griechisch oder mal auf Deutsch, also je nach Standort halt auch anders verteilt.
Ja, so in etwa. Und dann kommt der Knackpunkt, der Übergang in die weiterführende Schule. Hier greifen sowohl das Berliner Schulsystem, Gymnasium oder integrierte Sekundarschule, als auch die SESB-spezifische Logik. Wer die SESB weiter besuchen möchte, setzt den gleichen Sprachzweig fort.
Das heißt also, ich kann nicht einfach von einer deutsch-italienischen Grundschule zu einem deutsch-französischen Gymnasium wechseln?
Leider nicht. Das bestätigen auch unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Dr. Daniela Liebscher zum Beispiel, die lange in der Elternvertretung des italienischen Zweigs aktiv war, sagt ganz klar:
Nee, das ist dann schon.
Nicht. Also ich ziehe das durch, ne? Also von der Grundschule bis.
Das Schöne an dem Modell ist, das habe ich vergessen zu sagen, dass sie alle Abschlüsse machen können, ne? Also zum Abitur und sogar jetzt seit ein paar Jahren gibt es zumindest im englischsprachigen Zweig auch eine berufsbildende Schule, die dazugekommen ist und zumindest vom Konzept.
Sie beschreibt auch sehr plastisch, wie der Übergang zur Oberschule für ihre Familie war.
Fall meiner Kinder: wir wohnen in Berlin-Moabit und die weiterführenden SESB-Schulen für Italienisch sind in Britz. Das heißt, langer Schulweg. Aber die Kinder haben sich dafür entschieden und wir haben das unterstützt.
Das zeigt, der Bildungsweg ist eigentlich klar vorgesehen. Grundschule, dann weiterführende SESB mit derselben Sprachkombination bis zum Abschluss. Aber in der Praxis spielen Wohnort, Fahrzeiten und Schulprofile eine große Rolle. Nicht jede Familie entscheidet sich, den Weg bis zum Abitur konsequent im SESB-Zweig zu gehen.
Christoph, was passiert denn dann eigentlich am Ende des Weges? Wie sieht der Abschluss aus, wenn man dann dranbleibt?
Am Ende stehen die allseits bekannten Berliner Abschlüsse. Vom ersten Abschluss der Berufsbildungsreife über den mittleren Schulabschluss bis hin zum Abitur. Besonders spannend ist das bilinguale Abitur. Bestimmte Fächer werden in der Partnersprache unterrichtet und geprüft. Und die Schülerinnen und Schüler erreichen in beiden Sprachen ein sehr hohes Niveau. Im Idealfall nämlich C2, im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen.
Und dieser Abschluss öffnet dann die Türen, gerade in Richtung der Partnerländer. William, von dem wir gerade eben schon gehört haben, hat dies sehr eindrücklich beschrieben.
Also für mich war immer so, wenn ich Abitur hier mache, dann ist dieser Abitur in Länder, wo Portugiesisch gesprochen wird, anerkannt und auch Länder, wo Deutsch gesprochen wird.
Das zeigt den Mehrwert. Anders als bei vielen Auslandsschulen, wo Anerkennungsfragen manchmal kompliziert sind, ist das SESB-Abitur in Deutschland ein reguläres Landesabitur mit zusätzlichen bilingualen Qualifikationen, die Türen in andere Bildungssysteme öffnen.
Und es geht nicht mal nur um diese formale Anerkennung, sondern auch um das ganz konkrete, ja, ich möchte sagen, die Lebensperspektiven. Eine Mutter aus dem griechischen Zweig hat uns erzählt, was sie sich für ihre Kinder wünscht.
Wir wollten aber auch die Kinder diese Chance haben, in der Zukunft auch in Griechenland und auf Zypern zu leben. Mhm. Und das wäre für uns die beste Option, um was solches zu schaffen.
Das bringt es auf den Punkt. Der Bildungsweg SESB ist nicht nur Mehrwert auf dem Zeugnis, sondern eine Art doppelte Verankerung in Berlin und in einem weiteren Land einer weiteren Kultur.
Christoph, wir sprechen jetzt viel über Sprachen, Plätze, Übergänge. Aber was passiert eigentlich zwischen den Zeilen auf diesem Bildungsweg? Also was nehmen die Kinder noch mit jenseits von Grammatik und Vokabeltests?
Ganz schön viel, Manuel. Wenn man den O-Tönen zuhört, tauchen immer wieder drei Themen auf. Kulturelle Vielfalt, soziale Kompetenzen und dass Identität nicht eindimensional sein muss.
Beim Thema Identität fand ich die Aussage einer Lehrerin der Athene-Grundschule ganz besonders eindrücklich.
Also für uns selbst ist, sagen wir, das Ziel, dass wir den Kindern unsere Sprache und unsere Kultur vermitteln, mhm, und dass die Kinder aber durch diese Vermittlung ein stärkeres Gefühl und Identität entwickeln für ihre eigene Muttersprache oder Partnersprache, mhm, je nachdem, also dass man dann den Kindern soll es bewusst werden, die andere Sprache. Und das ist der Unterschied. Man wird von einer nativen Sprache in dieser Sprache unterrichtet und in der Regelklasse gibt es nicht. Wenn ein Kind in der Regelklasse auch zu Hause eine andere Sprache spricht, diese Sprache gehört nicht zum Unterricht. Mhm. Und in der Europaklasse, die Sprache gehört zum Unterricht, zum Schulalltag. Sie hat Gewicht. Und sie wird jeden Tag praktiziert, nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule.
Das heißt, Kinder lernen nicht nur in zwei Sprachen, sie lernen auch, dass beide Sprachen und Kulturen gleich viel wert sind. Das ist gerade für Kinder mit Migrationserfahrung eine enorme Bestärkung.
Und bei kultureller Vielfalt hört man oft, dass SESB-Schulen bewusst keine Blase bilden.
Es ist eine inklusive Schule, es ist auch eine Multikulti-Schule, was auch bedeutet, also ich würde sagen, ist auch keine Blase, mhm, aus meiner Sicht. Also ist, und das ist schon für mich wichtig, ausgerechnet für mich als Ausländer, dass das Kind nicht in einer Schule ist, wo, egal welche Nationalität, das nur eine Schule, wo vielleicht 95% oder 90% der Schüler kommen aus einem Land.
Dazu kommen soziale Kompetenzen. Viele Kinder übernehmen früh Verantwortung als Dolmetscherinnen und Dolmetscher zwischen Mitschülerinnen und Mitschülern. Es ist ein gelebtes Miteinander.
Ich finde es schön, dass meine Kinder Dolmetscher spielen sehr oft. Also zwischen Kindern, die eben die eine Sprache nicht so gut beherrschen, übersetzen. Und das bringt total viel im Sprachenlernen, aber auch als soziale Kompetenz.
Man könnte also sagen, der Bildungsweg an der SESB führt nicht nur zu einem Abschluss, sondern auch zu einer bestimmten Art von Haltung. Offenheit, Mehrsprachigkeit, europäisch.
Ja, oder um Willi aus der ersten Folge noch einmal zu zitieren, die SESB ist eine Art Impfstoff gegen monokulturelles Denken.
Christoph, wir haben jetzt schön vieles gehört, aber auch in den O-Tönen taucht hier und da mal so ein Kritikpunkt auf. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Baustellen auf diesem Weg?
Ja, da würde ich dir spontan drei Punkte nennen. Erstens die begrenzten Plätze und langen Wege. Zweitens die Frage, wie offen das Modell wirklich für Kinder ohne Sprachhintergrund ist. Und drittens die Durchlässigkeit zwischen Europabereich und Regelbereich.
Lass uns da doch noch mal kurz reingehen.
Zu den Plätzen und Wegen haben wir schon einiges gehört. Eine Schule pro Sprachzweig, teilweise kein Ganztag im Regelbereich, lange Fahrzeiten. Das ist für viele Familien eine echte Hürde.
Dein zweiter Punkt, Offenheit für alle. Im Konzept steht ja Europa für alle. Aber die Abschaffung der früheren Vorschulen hat ja zum Beispiel dazu geführt, dass Kinder ohne Partnersprache es schwerer haben, einzusteigen. Das hat uns Daniela Liebscher ja in der ersten Folge auch erzählt.
Und drittens die Trennung zwischen Regelzweig und Europazweig. Eine Mutter an der Athene-Grundschule beschreibt das so.
Also ich finde, es wäre toll, wenn alle Europaschulen tatsächlich auch das Regelbereich ein Ganztagbereich wäre, damit die Schule, sozusagen das Regelbereich und das Europabereich quasi viel mehr integriert sind.
Da sieht man, der Bildungsweg der SESB-Kinder ist eng verknüpft mit dem Rest des Schulsystems. Und wo dieses System ungerecht ist oder hakt, merkt man das dann auch in der SESB.
Genau. Das ändert aber nichts daran, dass viele Eltern und Kinder trotz dieser Baustellen sagen, für uns hat es sich gelohnt.
Alles happy?
Ja.
Ja, ich finde, das darf auch mal so gesagt werden. Also Christoph, fassen wir doch nochmal zusammen. Auf die staatliche Europaschule Berlin können grundsätzlich alle Kinder gehen, deren Eltern sich bewusst für zweisprachigen Unterricht entscheiden, unabhängig vom Geldbeutel. Es gibt eine Mischung aus Kindern mit deutscher Erstsprache und Kindern mit einer anderen Erstsprache, der sogenannten Partnersprache. Der Weg hinein führt über Anmeldung, manchmal über Sprachstandsgespräche und manchmal auch über das Losverfahren. Und wer den Weg weitergeht, kann bis zum bilingualen Abitur kommen, mit Chancen in zwei Bildungssystemen und in zwei Sprachen.
Und gleichzeitig sieht man, der Anspruch Europa für alle stößt auf sehr reale Grenzen. Teilweise zu wenig Plätze, gelegentlich lange Wege und in Teilen getrennte Bereiche in den Schulen. Aber die Stimmen, die wir gehört haben, zeigen auch, wie viel dieser Weg Kindern geben kann. Sprachen, Freundschaften über Kulturen hinweg und sehr konkrete Zukunftsperspektiven gepaart mit mehrdimensionalem Identitätsdenken.
In der nächsten Folge schauen wir dann in den Alltag der SESB-Schulen. Wie fühlt sich Lernen an einer SESB eigentlich an? Was ist anders im Klassenzimmer und auf dem Schulhof oder im Hort? Und wie erleben das Kinder, Lehrkräfte und Eltern?
Wenn ihr Fragen habt, eigene Erfahrungen mit der SESB schildern wollt, schreibt uns gern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die zweite Folge unserer Staffel zur staatlichen Europaschule Berlin.
Bis zur nächsten Folge. Diese Folge wird durch die Berliner Landeszentrale für politische Bildung im Rahmen des Europe Direct Berlin unterstützt. Europe Direct Berlin wird aus Mitteln der Europäischen Kommission und der Senatskanzlei Berlin finanziert. Musik